Ich brauche direkt am Anfang mal ein bisschen eure Mithilfe. Und zwar habe ich ein kleines Quiz mitgebracht. Es geht darum, dass ihr einmal überlegt, ich werde gleich ein paar Aussagen nacheinander da an die Wand werfen lassen. Und ihr müsst einmal entscheiden, stimmt diese Aussage oder ist sie falsch? Es sind insgesamt 4 Aussagen, glaube ich. Und dann könnt ihr einmal, wenn ihr sagt, das stimmt, dann hebt ihr einmal die Hand. Und wenn ich dann frage, nee, ist das falsch, dann, wenn ihr das denkt, dann hebt ihr einmal die Hand. Okay, ich hoffe, ihr seid ready. Hier kommt die erste Aussage. Also, bis zum Jahr 1879 schliefen die Menschen im Schnitt 11 Stunden pro Nacht. Wer denkt, das ist richtig? Okay, eindeutig. Wer denkt, das ist, ja, eine Person. Wer denkt, dass es falsch ist? Die meisten? Okay, das ist richtig. Krass, oder? Wer will zurück ins Jahr 1879? Genau. Also 11 Stunden, das ist schon sehr gut. Okay, Aussage Nummer 2. In den 1960er Jahren gingen politische Theoretiker davon aus, dass der durchschnittliche Mensch bis 1985, also 25 Jahre später, nur noch 29 Stunden pro Woche arbeiten würde. Wer glaubt, dass das stimmt, dass das eine richtige Aussage ist? Also 4, 5, 6, 7, 10. Ja, okay. Wer glaubt, dass es falsch ist? Ja, genau, es ist falsch. Richtig. Also die, die falsch gesagt haben, sind richtig. Die richtige Antwort sind, sind davon ausgegangen, dass man nur noch 22 Stunden in der Woche arbeitet. Also ein gegenteiliger Trend ist eigentlich aber eingetreten. Okay, dritte Aussage. Gut 30 Mal pro Tag greift der Durchschnittsbürger inzwischen zum Handy. Wer glaubt das, dass das richtig ist? Ja, viele, viele. Okay, wer denkt, dass es falsch ist? Ja, deutliche Mehrheit. Ist auch falsch. Es sind ungefähr 150 Mal, die der Durchschnittsbürger zum Handy greift. Und habe ich noch einen? Ja? Okay. Dann vierte. Die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist vom Jahr 2000 bis 2015 über alle Alters- und Bevölkerungsgruppen hinweg von 12 auf 8,2 Sekunden gesunken. Richtig? Wer sagt, das ist richtig? Ja, viele. Ich meine, ihr wisst, wo langsam wohin der Trend geht hier, ne? Wer glaubt, dass es falsch ist? Ja, nicht mehr so viele. Genau, ist richtig. Also wenn diese Aussagen eins zeigen, ist dann, dass wir in einer sehr schnellen, sehr beschäftigten Gesellschaft leben und wo Ablenkung immer nur ein Griff zum Handy entfernt ist. Es gibt sogar eine Angststörung, Nomophobie heißt das, wegen No Mobile Phone. Nomophobie, die beschreibt, dass man Angst spürt, wenn man das Handy nicht griffbereit hat. Und bei einer Studie unter Jugendlichen kam raus, dass 81% davon so eine Form der Angststörung haben. Das heißt, wenn ihr Handy nicht da haben, nicht griffbereit, dann spüren die Angst, Stress. Vielleicht kennt ihr das. Und die Studie hat auch herausgefunden, dass diese digitalen Überangebote und diese Informationsüberflutung, in der wir leben, krasse Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von diesen Jugendlichen hat. 20% der Jugendlichen leiden demnach unter Symptomen von Schlaflosigkeit. 25% vergessen wichtige Details über ihre Freunde und Familie. Also wenn jetzt irgendwann mal euer Kind nach eurem Namen fragt, ihr wisst, woran es liegt. 40% gehen nach eigener Darstellung online, um Einsamkeitsgefühle zu überwinden. Und nur um eins klarzustellen, ich bin überhaupt nicht Anti-Tech, ich bin selber in der Medienbranche tätig und nutze auch vieles sehr gerne und es bewirkt auch Gutes in meinem Leben. Aber es ist wichtig, es an die richtige Stelle zu setzen, den angemessenen Platz dafür einnehmen zu lassen. Und es geht hier jetzt auch nicht nur um Social Media oder Netflix oder YouTube. Man kann sich, glaube ich, auch mit ganz vielen anderen Dingen ablenken. Arbeit zum Beispiel, irgendwelchen Projekten. Und auch wenn du selbst vielleicht nicht so stark von digitaler Ablenkung betroffen bist, lebst du trotzdem in einer Kultur, in einer Gesellschaft, die immer schneller wird, die immer beschäftigter wird und wo auch aufgrund von Social Media, so wie die Informationsvermittlung überhaupt läuft und auch die Geschäftsmodelle, die dahinter stecken, ja, dass das was mit uns macht, dass wir sehr schnell abgelenkt sind und dass es auch mentale Folgen hat für unsere mentale Gesundheit. Warren Buffett hat mal gesagt, die gefährlichsten Ablenkungen sind die, die man liebt, die einen aber nicht zurücklieben. Und nach allem, was diese Studien zeigen, ist, glaube ich, eins ziemlich sicher: Instagram liebt dich nicht zurück. TikTok liebt dich nicht zurück. Netflix liebt dich nicht zurück. Arbeit liebt dich nicht zurück. Der News-Ticker liebt dich nicht zurück. WhatsApp liebt dich nicht zurück. Und YouTube liebt dich auch nicht zurück. Das sind vielleicht an sich keine schlechten Sachen und viele davon sind sogar gut. Aber wenn du dort Sachen suchst, die sie dir nicht geben können, oder du sie einfach nur benutzt, um dich abzulenken von deiner Einsamkeit, die du vielleicht fühlst, oder von anderen negativen Gefühlen, die du in dir hast, dann sind die nicht an dem Platz, wo sie eigentlich hingehören. Und dann werden sie dir nicht dienen. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, wenn der Teufel dich nicht zum Sündigen bringen kann, wird er dich beschäftigt halten. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Sowohl die Sünde als auch die Geschäftigkeit oder Rastlosigkeit und Ablenkung haben genau den gleichen Effekt. Sie schneiden die Verbindung zu Gott, zu anderen Menschen und auch zu dir selbst ab. Ronald Rollheiser hat eine ähnliche Kerbe geschlagen. Er schreibt: Wir lenken uns aus allen möglichen Gründen, ob gut oder schlecht, in die geistliche Bedeutungslosigkeit ab. Der Satz sitzt schon mal. Es ist nicht so, dass wir etwas gegen Gott, gegen Tiefe und gegen Glauben hätten. Wir hätten das alles gerne, aber wir sind einfach zu beschäftigt, um irgendetwas davon wirklich auf unseren Radar zu kriegen. Wir sind eher beschäftigt als wirklich unmoralisch, eher abgelenkt als ungeistlich und mehr an den unwichtigen Sachen interessiert als an der Gegenwart Gottes. Krankhafte Betriebsamkeit, Ablenkung und Unruhe sind heute die größten Hindernisse in unserem geistlichen Leben. Und so enden wir vielleicht als ganz gute Menschen, aber als Menschen, die nicht sehr tiefgründig sind. Ich möchte das mal einmal kurz an einem Schaubild verdeutlichen, wie das bei uns abläuft. Der erste Kreis habe ich mal überschrieben mit Beziehung zu Gott in einem Leben der Ablenkung. Es kann sein, dass wir uns ablenken, geschäftigt sind, zu beschäftigt sind, was dazu führt, dass wir Gott, die Beziehung zu Gott vernachlässigen. Das wiederum führt dazu, dass Distanz zwischen uns und Gott aufgebaut wird. Das wiederum führt dazu, dass Gott in unserem Leben immer irrelevanter wird, zu immer mehr Gleichgültigkeit von uns gegenüber Gott führt. Und das wiederum führt zu mehr Anfälligkeit dafür, dass wir uns wieder irgendwie anders ablenken. Und das ist ein Teufelskreis. Und der geht immer weiter. In Hebräer 2, Vers 1 steht: Deshalb müssen wir im höchsten Maß unsere Aufmerksamkeit darauf richten, was wir gehört haben, also das, was Gott gesagt hat, die Wahrheiten Gottes, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Und es gibt einen zweiten Kreis, und das ist der Kreis, den habe ich mit überschrieben mit Beziehung zu Gott in einem Leben voller Aufmerksamkeit. Der startet mit Aufmerksamkeit. Wir richten unseren Blick auf etwas. Es fällt uns etwas auf. Wir nehmen es wahr. Wir gucken uns das an. Ah, okay, da ist etwas. Dann erkennen wir es an. Das heißt, wir nehmen bestimmte Eigenschaften wahr, zollen dem Respekt und daraus folgt, dass wir es wertschätzen. Das heißt, da kommt eine emotionale Ebene irgendwie noch dazu. Okay, das macht was mit mir. Und das wiederum führt zur Anbetung. Ich habe das mal versucht, ein Beispiel deutlich zu machen. Als ich meine Frau kennengelernt habe, das war ein christliches Ferienlager, wie man das so macht als Christ. Und die kam auf mich zu. Das Erste, was ist, okay, da ist eine Aufmerksamkeit da. Ich nehme sie wahr. Nichts Besonderes. Genau, dann nimmt man sie wahr. Und dann kommt so eine Anerkennung. Ah, okay, die ist in der Lagerleitung. Respekt. Hat jetzt aber mit mir erstmal persönlich noch nicht so viel gemacht. Dann lernt man Dinge wertzuschätzen wie: Wow, die ist sehr sanftmütig und krass, die hat echt einen guten Draht zu Gott. Dann auf einmal fängt das an, in dir zu arbeiten. Und das wiederum führt zu, jetzt in ihrem Fall nicht zu Anbetung, aber zu Liebe. Und ich glaube, das können wir auch so auf Gott übertragen. Wenn wir anfangen, ihm unsere Aufmerksamkeit zu schenken, dann begeben wir uns in diesen Kreis hinein. Und ich glaube, je öfter wir diesen Kreis durchlaufen, desto leichter wird das. Als ich dann am nächsten Tag Marie, so heißt meine Frau, gesehen habe, dann war das sehr viel schneller mit der Aufmerksamkeit. Und der Kreislauf ging auch insgesamt schneller durch. Dann nimmt man neue Sachen wahr. Und ich glaube, das ist genau das Gegenteil wie bei dem anderen Kreis. Wo es immer schlimmer wird, wird es hier immer besser. Und wir versuchen oft aber vielleicht auch so eine Abkürzung zu nehmen, dass wir dann irgendwie sagen, ja, wir müssen irgendwie direkt von Aufmerksamkeit zu Anbetung kommen. Ich glaube, diese Zwischenschritte sind wichtig. Und dafür muss man sich Zeit nehmen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber je öfter wir das einüben, umso leichter wird es. Aufmerksamkeit ist der Anfang von Anbetung. Aufmerksamkeit ist der Anfang von Anbetung. Und Gebet ist der Ort vielleicht, wo wir Gott am konzentriertesten diese Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit geben können. So Gebet als Zeit mit Gott zu verbringen, wirkliche Intimität. Und das ist mehr als einfach nur irgendwas runterzurattern und ihn zu fragen, ja bitte kannst du mal das und das. Das ist Begegnung mit dem wahren, lebendigen Gott. Und auch wenn du vielleicht gar nichts bisher mit dem Glauben irgendwie zu tun hast oder da irgendwas mit anfangen kannst, dann kann trotzdem so ein Gebet ein super Gegengewicht gegen die Geschäftigkeit und die Ablenkung sein, die in unserem Alltag irgendwie so oft auf uns einprasselt. Denn Gebet holt uns in die Realität Gottes. Und wenn du nichts mit Glauben zu tun hast, das Einzige, was du wissen musst, ist, Gott existiert und wir können ihn im Gebet erleben. Und er liebt dich und er meint es gut mit dir. Und wenn du das jetzt schon mal weißt, dann wirst du den nächsten Gedankengang, glaube ich, einigermaßen nachvollziehen können. Okay, es gibt einen Psalm, der Psalm 73. Den hat nicht David geschrieben ausnahmsweise, sondern sowas wie sein Lobpreisleiter, vielleicht Asaf heißt der. Und der hat, glaube ich, eine ziemlich krasse Zeit. Dem geht es nicht so gut. Der hat Kämpfe, innerliche, äußerliche. Der ist total verwirrt. Und er weiß irgendwie nicht, wohin. Und dann macht er eine wichtige Sache. Und die steht in Psalm 73. Ich habe das ein bisschen gekürzt, ein bisschen zusammengestaucht. Es geht los mit Vers 16. Psalm 73. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort kam mir die Erkenntnis, dass Gott hilft. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir. Und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche. Und das für immer. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setzt sich auf den Herrn, ja auf den Herrn. Ich finde das so cool, wie bei ihm so ein Switch, so ein Change passiert, als er sagt, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Das war damals der Ort, wo Gott gegenwärtig war. Und als er in diese Gegenwart Gottes eintritt, da kommt ihm die Erkenntnis, Gott hilft. Das verändert auf einmal seinen Blick. Das verändert einmal den Blick weg von seinen Problemen, von seinen Struggles, hin zu dem Glück, das er findet bei Gott. Wie kann das konkret aussehen? Ich habe mal so einen kleinen Schnelldurchlauf und vieles davon bezieht sich jetzt ein bisschen auf digitale Ablenkung. Und wenn das nicht so dein Thema ist, dann versuch irgendwie für dich selber vielleicht das in den nächsten Minuten ein bisschen runterzubrechen, was das für dich bedeuten könnte. Da habe ich so eine kleine Tabelle mitgebracht. Die linke Spalte ist so ein bisschen, was löst Ablenkung bei dir aus? Und die rechte Spalte, was bewirkt Gottes Gegenwart dagegen bei dir? Das erste ist, glaube ich, allen klar, die schon mal auf Social Media waren, Neid ist ein großes Thema da. Ja, wir sehen die ganze Zeit, was andere für tolle Urlaube machen, was die für tolle Sachen kaufen, was die erleben, wie viel schöner die aussehen, wie viel erfolgreicher die sind. Ich glaube, das ist ein ganz bekanntes Gefühl, wenn man auf diesen Kanälen so unterwegs ist. Bei Gott hingegen, in seiner Gegenwart, dürfen wir Dankbarkeit erleben. In Epheser 5, Vers 20 steht, sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir bekommen Fokus darauf, was er in unserem Leben tut, wenn wir in seine Gegenwart eintreten. Das Zweite ist, was man erlebt bei Ablenkung, ist Sorge und Angst. Wenn man sich die Nachrichten anguckt, wenn man viele Nachrichten konsumiert, die Weltlage, alles wird schlimmer, alles wird immer schlechter. Das kann einen ganz schön zu schaffen machen, wenn man da kein Gegengewicht hat. Bei Gott in seiner Gegenwart erleben wir Hoffnung und Frieden. Gott hält alles in seiner Hand. In Römer 15, Vers 13 steht, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus kommt zum Ziel. Er hat es in seiner Hand. Das heißt nicht, wir müssen die Realität irgendwie ausblenden, aber wir haben Hoffnung. Und Jesus ist mittendrin in unserer Situation. Was wir noch bei Ablenkung erleben, ist Verdrängung. Dass Verletzungen, die wir haben, schlimme Dinge, die uns passiert sind, schlechte, negative Gefühle, die kriegt man ganz leicht weg, indem man einfach mal bei TikTok ist, bei Instagram, bei YouTube. Und man muss sich über nichts mehr Gedanken machen, kriegt andere Infos mal rein, aber heil wird man davon nicht. Das ist so ein bisschen wie, wenn man durstig ist und Salzwasser trinkt. Man hat erst das Gefühl, ah ja, Flüssigkeit fühlt sich genauso an wie sonst, aber man merkt, man bekommt noch mehr Durst. In Gottes Gegenwart können wir Heilung erleben. Im Psalm 147, Vers 3 steht, er heilt, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Dann, glaube ich, führt Ablenkung auch schnell zu Passivität. Ja? Man macht nichts mehr, man lässt sich schnell ablenken, glaube ich, relativ eindeutig. Gebet hingegen oder Gegenwart Gottes hingegen führt zu einer wirklichen Veränderung in dieser Welt. In 1. Johannes 5, Vers 14 steht, und das ist die Zuversicht, die wir in ihm haben. Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, so hört er uns. Es gibt einen bekannten Evangelisten aus dem 19. Jahrhundert, Moody heißt der, und der hatte eine Gebetsliste und der hat viel Aufmerksamkeit in diese Gebetsliste gesteckt. Da standen 100 Namen drauf. Und als er gestorben war, das waren nicht Christen, das waren Freunde, Bekannte von ihm, und als er gestorben war, hatten 98 von diesen 100 hatten sich zu Jesus bekehrt. Er dafür gebetet hat. Und dachte ich so, krass, 98% ist eine ziemlich gute Quote. Und an dem Tag seiner Beerdigung kamen auch diese zwei anderen von der Gebetsliste und haben sich bei dieser Beerdigung bekehrt. Da dachte ich, ja krass, 100%, weil er Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und dadurch kommt Veränderung. Anderer Punkt noch, ich glaube, Ablenkung führt schnell zu Stillstand und Rückschritt in unserem persönlichen Leben, wie wir uns persönlich weiterentwickeln. Es gibt ein altes philosophisches Sprichwort, du wirst zu dem, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Es prägt dich, was du konsumierst und es verändert dich zum Negativen oder zum Positiven. In Gottes Gegenwart können wir eine wirkliche Herzensveränderung erleben. Eine wirklich positive Veränderung hin zu dem, wie Jesus ist. In Johannes 15, Vers 4 steht, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wir werden dadurch Jesus ähnlicher, weil wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten, prägt uns das, es verändert uns, es bringt Frucht. Der letzte Punkt, man kann wahrscheinlich auch noch weitere finden, ist, diese Ablenkung kann zu Unsicherheit und Scham führen. Das ist so ein bisschen ähnlich parallel zu dem Neidgedanken, aber nicht, dass jetzt die Reaktion ist, ich will das auch haben, sondern, boah, bin ich gut genug? Kann ich da mithalten? So Minderwertigkeitskomplexe, die dann da irgendwie auf einmal kommen. Und entweder genau führt das Vergleichen zu Neid oder eben zu Unsicherheit und Scham, die wir in uns fühlen. In Gottes Gegenwart hingegen erleben wir Liebe. In Römer 8, Vers 38 steht, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendwelche andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Wir brauchen, um gesund zu leben, die Gegenwart Gottes. Wir brauchen Gebet, wir brauchen Intimität mit Gott, damit sich alles fügt. Da rückt sich alles zurecht. Und das führt zu einer von Gott geprägten Haltung. Das ist nicht eine Haltung, die die Realität irgendwie ignoriert, sondern eine Haltung, die sich weigert, von dieser Realität geprägt zu werden. Und das können wir alles in Gottes Gegenwart, in seiner Intimität erleben. Das passiert aber nicht, wenn wir uns unser Leben irgendwie mit Ablenkung machen, sondern es passiert nur, wenn wir Gott unsere Aufmerksamkeit schenken und in diesen Kreis eintreten, in den Kreislauf der Aufmerksamkeit, der zur Anbetung führt. Wenn wir wahrnehmen, wenn wir anerkennen, wenn wir wertschätzen, wie er ist und was er für uns ganz persönlich ist. Ich habe noch ein paar praktische Tipps mitgebracht, wie das aussehen kann. Zuerst mal, glaube ich, ein Zuspruch, weil es gibt eine Studie, da wurden Menschen gefragt, was denkst du, wie Gott dich sieht, wenn du betest? Was glaubt ihr, was die häufigste Antwort war? Die häufigste Antwort war, er ist enttäuscht. Und wenn du das glaubst, ist, glaube ich, auch kein Wunder, wenn es dir irgendwie schwerfällt zu beten oder in diese Gegenwart einzutreten. Es geht Gott nicht um Performance, sondern es geht Gott darum, bei ihm zu sein. Und wenn du anfängst zu beten, dann wird er garantiert nicht enttäuscht sein, sondern er wird dich mit deinen liebenden Augen angucken. Es ist egal, wie verwirrt, wie abgelenkt du reinkommst, er wird dich mit seinen liebenden Augen angucken. Nächstes ist, sei gnädig mit dir selbst. Es gibt eine Ordensschwester, Teresa von Avila aus dem 16. Jahrhundert, und die war bekannt, berühmt dafür, was für ein tiefes Gebetsleben sie hatte. Und sie hatte auch so eine Sanduhr, um ihre Zeit quasi des Gebets anzeigen zu lassen. Und sie gestand einmal, dass sie immer auch Momente hat, selbst so eine Person, wo sie draufklopft, damit die Uhr irgendwie schneller abläuft. Also sei gnädig mit dir, selbst solche Leute kämpfen dagegen an, da dass vielleicht mal irgendwie schneller vorbeikommt oder so, vorbeigeht. Und wenn digitale Ablenkung vielleicht dein Problem ist, dann installier dir eine App. Es gibt eine, die heißt zum Beispiel OneSec. Da jedes Mal ist verknüpft mit Apps wie Instagram. Jedes Mal, wenn du ein Instagram-App öffnest, dann ist da erstmal 5 Sekunden so eine Atemübung. Du kannst auch sagen, was da stehen soll. Einmal hat das den Effekt, dass man dann kurz überlegen kann, will ich das jetzt gerade wirklich öffnen? Andererseits hat es auch noch einen anderen, sogar positiven, noch positiveren Effekt, dass man das vielleicht nutzen kann, sagen, als Erinnerung, vielleicht jetzt mal ins Gespräch mit Gott zu gehen, in die Gegenwart Gottes einzutreten. Nächster Tipp, übernimm dich nicht, starte mit kleinen Schritten, kleinen Gewohnheiten. Ich glaube, kleine Veränderungen im Alltag führen auf lange Sicht zu großen Veränderungen im Leben. Ich habe irgendwie oft versucht, gerade wenn man so ein jüngerer Christ ist, Anfang 20 oder so, schnell große Veränderungen so herbeizuführen. Ab jetzt, jeden Morgen stehe ich um 5 Uhr auf, 2 Stunden bete ich. Und ihr könnt euch, glaube ich, denken, wie lange ich das durchgehalten habe. Wahrscheinlich nicht mal das erste Mal. Vielleicht anfangen mit 5 Minuten, im nächsten Monat 2 Minuten dazu tun. Und das ist, glaube ich, eine Veränderung, die nachhaltig ist und die man durchhalten kann. Oder vielleicht in der Schlange im Supermarkt dann nicht das Handy rauszuholen, sondern dann, vielleicht kann ich hier mal ein paar Sekunden beten und in Gottes Gegenwart eintreten. Dann, was mir voll geholfen hat, ist auch sowas wie Gebets-Apps. Ich habe mal ein paar aufgelistet. Ich kenne jetzt nicht alle selber davon, aber könnt ihr ja mal auschecken. Oder auch vorgefertigte Gebete und Psalmen. Für mich war das voll die Befreiung, weil ich immer gefragt habe, okay, womit fülle ich denn jetzt meine Gebetszeit irgendwie so? Nach 30 Sekunden hatte ich irgendwie gefühlt alles gesagt. Dann dachte ich so, ja, und jetzt? Und da hat Bonhoeffer einen schlauen Satz gesagt, Dietrich Bonhoeffer. Wir beten nicht aus der Armut unserer Gefühle, sondern aus dem Reichtum von Gottes Wort. Das hat mich voll angesprochen, weil ich gemerkt habe, ja, meine Gefühle ist irgendwie arm. Armselig manchmal sogar. Aber Gottes Wort ist reich. Und solche Gebets-App haben oft Bibeltexte, Meditationen, die einem helfen können, da einen Weg zu finden. Bei mir ist auch so, ich brauche immer ein bisschen Abwechslung. Ich kann sowas nicht 2-3 Jahre durchziehen. Ich brauche immer ein bisschen was anderes. Da kann man schön viel mit rumprobieren. Und wenn du vielleicht nichts mit Glauben zu tun hast, dann probier es aus. Es wäre mein Tipp für dich. Die Tabelle mit dieser Gegenüberstellung ist nicht bloß irgendwie Theorie, sondern Gottes Gegenwart ist wirklich erlebbar. Jesus hat versprochen, dass wenn jemand bei ihm anklopft an seine Tür, sprichwörtlich, dass er die Tür öffnet. Nimm dir zu Hause einfach die Zeit und sag: Gott, hier bin ich. Zeig mir deine Liebe. Zeig mir deine Hoffnung, deine Freude und deinen Frieden. Und je weniger Ablenkung wir haben und je mehr Aufmerksamkeit wir Gott schenken, desto mehr Himmel auf Erden können wir erleben. Jemand hat mal gesagt, Gebet und vor allem vielleicht so kontemplatives Gebet, also Gebet in der Stille, wo wir unsere Aufmerksamkeit wirklich auf Gott richten, was er uns zu sagen hat, bedeutet Ewigkeit einzuüben. Weil wir dort erfahren, Gott liebt uns und wir lieben Gott. Das wird die Ewigkeit sein. Aus diesen Gefühlen wird die Ewigkeit bestehen. Das können wir im Kleinen hier schon üben. Und Gebet ist dann ein stilles Genießen der liebenden Gegenwart Gottes. Jesus im Gebet zu begegnen bringt Frieden und Freude. Weit über das hinaus, was irgendwie so Achtsamkeit oder irgendwie andere Dinge auf dieser Erde uns geben kommen. Ich habe mal in letzter Zeit eine Predigtserie gehört von John Tyson. Der Titel war God Comes Where He is Wanted. Also Gott kommt dahin, wo er gewollt ist. Und wodurch zeigen wir Gott, dass er hier gewollt ist bei uns, in deinem Leben, aber auch bei uns in der Kirche, indem wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Und lasst uns das direkt einmal jetzt vielleicht einüben. Ihr habt jetzt gleich 2 Minuten Zeit ungefähr, um in Stille Gott deine Aufmerksamkeit zu schenken. Mach dir keinen Stress, dass deine wirren, verworrenen Gedanken irgendwie bei Gott sauer aufstoßen oder so oder ihn irgendwie enttäuschen könnten. Er sieht dich mit liebenden Augen an.